göttliche Natur genannt. Wenn man also auf diese Weise durch Hingabe zur höchsten Persönlichkeit Gottes erhoben wird, erreicht man die Stufe der Mahatma, der großen Jüngern. Der Mahatma richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf Krishna und lässt sich auf nichts anderes und lässt sich die Aufmerksamkeit auf nichts anderes abschweifen. Da er genau weiß, dass Krishna die ursprüngliche höchste Person, die Ursache aller Ursachen ist. Daran besteht kein Zweifel. Ein solcher Mahatma, eine große Seele, entwickelt sich durch Gemeinschaft mit anderen Mahatmas, rein Gottgeweihten. Reine Gottgeweihte fühlen sich nicht einmal zu anderen Formen Krishnas, wie den vierarmigen Mahavishnu hingezogen. Ihre Zuneigung gilt einzig und allein der zweiarmigen Form Krishnas. Sie verspüren keinerlei Anziehung zu anderen Formen Krishnas und auch die Formen irgendwelcher Halbgötter oder Menschen sind ihnen gleichgültig. Sie meditieren nur über Krishna im Krishna-Bewusstsein. Sie sind ständig im unerschütterlichen Dienst des Herrn im Krishna-Bewusstsein beschäftigt. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Satyati Satarine
Jaya Shri Vishwa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srinivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Mahatmanas tumang fata daivin prakriti maashrita vajantya nanya manaso vyatva putarim avyayam. O Sohn Pritas, diejenigen, die nicht verblendet sind, die großen Seelen, stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Sie sind vollständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, da sie mich als die höchste Persönlichkeit Gottes kennen, die ursprünglich und unerschöpflich ist. Darf ich fragen, du sitzt am weitesten hinten. Hört ihr mich akustisch? Sehr gut, ja? So. Liebe Devotees, ich möchte euch gerne zu Beginn eine kleine Pilgerreise erzählen, die den Punkt, der hier von Srila Prabhupada im letzten Absatz gemacht wird, sehr schön illustriert. Wir waren im Frühjahr dieses Jahres in Mayapur auf dem Navadvip Mandapal kam und dann noch in Vrindavan. Und in Vrindavan hat mir ein guter Freund, Devotee-Freund, eine Reise ermöglicht, die ich gerne heute euch erzählen möchte. Es war eine Reise nach Paita. Paita ist ein besonderer Ort in Vrindavan, der wunderschön gelegen ist. Er liegt ein bisschen vielleicht 3 Kilometer von der Spitze des Govardhan-Hügels entfernt, also der letzten Strecke dieses Govardhan-Berges. Das ist ein Berg, der jeden Tag um die Höhe eines Senfsamenkorns in der Erde versinkt. Also von Mal zu Mal niedriger wird. Paita erreicht man nur über ganz versteckte Wege, die einen schließlich durch 2 Seen hindurchführen, an einer Art Landbrücke entlang zu einer, ja, man könnte sagen, Insel. Und dort ist ein wunderschöner Tempel drin. Als wir reinkamen, war gerade Abendszeit und die Devotees, die sich dort versammelt hatten, sangen Lieder und begrüßten uns. Und wir sahen dann auf dem Altar eine wunderschöne Gestalt Krishnas in einer vierarmigen Form, der Form Narayan. Diese Form wurde dort gefunden, irgendwann einmal auf dem Boden dieses großen Sees, der dem Ozean aus Milch, der den Ozean aus Milch repräsentiert. Im Ozean auf der Milch ist eine Vishnu-Form, Form von Shirodakashayi Vishnu. Und diese Form hat eine ganz, sie ist eine selbstmanifestierte Form des Herrn, das heißt, kein Künstler hat an das schwarze Granit oder den Marmor seine Hand gelegt, um diese Form zu schlagen aus dem Stein heraus, Marmor, sondern sie hat sich selber aus dem Stein geschält, wenn wir so wollen. Diese Form ist eine Form, die erinnert an ein Lila, was hier sehr wichtig ist. Einst befanden sich die Gopis auf der Suche nach Krishna. Und Krishna hatte, um sie zu testen, die vierhändige Form von einer seiner Erweiterungen, die Form von Narayan, angenommen. Und die Gopis kamen, deren Geist ganz und gar auf Krishna gerichtet war, machten ihre Pranam. Oh, Narayan, Narayan, Narayan. Wo ist Krishna? Hast du Krishna gesehen und kannst uns den Weg zeigen? So. Sie waren nur mit Krishna beschäftigt. Als dann aber Radharani kam, die liebste Devotee, also die Liebe zu Krishna von Sohle bis zu Scheitel hat, konnte Krishna in dieser Form des vierhändigen Narayans nicht mehr bestehen bleiben. Er konnte diese Form nicht mehr aufrechterhalten. Seine zwei Arme schmelzten dahin unter der Hitze von Radharanis Liebe, genau wie der Arm eines Schneemannes vielleicht, das hinschmilzt, wenn es warm wird, wenn die Frühlingssonne kommt. Und so war Krishna dann gegenwärtig und gerade, aber da bist du ja. So, diese Form, das wir in den Reihen Krishna, Krishna da rein, wird dort in diesem Tempel verehrt. Und als wir davor standen, haben wir gedacht, ach, Mahatmanas Tuman Tata Devi Prakriti Mahashita. Die großen Seelen sind solche, deren Geist ständig auf Krishna gerichtet ist. Wie heißt es? Ananya Bhajanti Ananya Manaso. Ohne Abweichung des Geistes. Unser Geist ist sehr leicht abgelenkt. Ist nicht einfach, den Geist zu fixieren auf eine Sache. Besonders nicht nach einem Tag auf Sankirtan. Oder, das ist jetzt eure Schwierigkeit als Zuhörer, dass ihr versucht, nach einem anstrengenden Tag des hingebungsvollen Dienstes eine Gita-Klasse zu hören. Je mehr man sich, das ist jetzt eine gesonderte Situation, ich möchte die nicht behandeln, weil das menschliche oder ganze Sympathie verdient, aber es gibt ein Prinzip. Je mehr man sich mit seinem Geist mit materiellen Dingen beschäftigt, desto schwieriger ist es, den Geist stillzuhalten und zu fixieren. In der Tat ist es unmöglich. Man kann den Geist nur verstehen anhand eines Wortes, mit dem er in der Bhagavad Gita beschrieben wird. Chanchala, als unstet, rastlos. Er muss springen, wie ein Springinsekt, das nirgendwo verweilen kann. Das ist die Natur des Affengeistes. So. Ich möchte heute gerne ein wenig über die inneren Schwierigkeiten sprechen, die es sich bei einem Menschen ergeben, der seinen Geist fixieren möchte, und möchte darüber sprechen, wie man sie überwinden kann, diese Schwierigkeiten. Was die Notaku für den Devotee, der sich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und ist und auf der Reise ist zum reinen Krishna-Bewusstsein, das Beispiel von einem Kutschenfahrer. Wenn wir auf der stellt euch bitte mal einen Kutschenfahrer vor, mit auf einer Kutsche oder ein Passagier, der auf einer Kutsche transportiert wird, die durch eine unwegsame Gegend fährt. In dieser unwegsamen Gegend sind Strauchdiebe oder Apachen. Wenn wir mal Karl May Jargon sprechen, die dann Signale geben, und es hört sich zuerst an wie Heuschrecken, aber es sind Apachen, die auf dem Angriff sind und die Kutsche angreifen wollen und den Passagier rausziehen wollen. So sieht es auch auf dem Pfad des spirituellen Lebens über verschiedene Diebe, die den Devotee angreifen können. Raghunath Goswami spricht über diese Diebe. Sehr schöner Vers, den ich euch gerne vorlesen. Mein lieber Geist, im materiellen Leben wärst du angegriffen durch Lust, die mit ihrer Gang von Wegelagern kommt und unschuldigen Pilgern auflauert. Dieser Strauchdieb stranguliert dich. Strangulieren heißt das, also erwürgt dich mit scheußlichen Seilen in Form von Leid, Schmerz und nutzlosen Bemühungen. In diesem Zustand musst du ausrufen und die Barmherzigkeit der ungetrübten Gewalten Krishna erlangen. Das wird dich vor diesem Dilemma beschützen. Wenn man auf der Wege ist und man wird plötzlich, sagen wir mal in Köln, von einer Bande überfallen, dann muss man schreien, die Aufmerksamkeit erwecken, sodass Hilfe kommt. Wenn man nicht richtig schreit, dann kann es zu keiner Hilfe kommen. So ist es auch für den gute Idee. Vielleicht ein bisschen mehr unterreichert, wenn es so dezent auf ist. Ja. So muss man auch, wenn man auf dem Pfade ist, sehr darauf achten, dass man sich äußert, wenn Schwierigkeiten auftreten. Baladev Vidyabhushana beschreibt, wie dieser Angriff der Wegelager geschieht. Zunächst einmal denkt man oder betrachtet man oder schaut sich die Objekte der Sinne an. Und dann denkt man, auch wenn ich dieses Sinnesobjekt haben könnte, dann würde ich ja glücklich werden. Das ist so, da auf diesem Prinzip arbeitet die Werbung. Es gibt so eine Werbung, da ist so ein Mädchen, HB, offen für Dornröschen. Habt ihr schon gesehen? Mhm. Aber für ihr noch nicht. Ich hab's schon gesehen. Die hat so eine Rose im Mund. Und irgendwie denkt man, ja, wenn ich jetzt eine HB rauche, dann kriege ich vielleicht ein Dornröschen ab. Dann bin ich wie der Prinz, der kommt da und kriegt dieses Dornröschen ab. Ich weiß nicht genau, wie das Märchen weiter so war. Der Prinz war ja ein Frosch eigentlich. Das war ja nicht so. War der Frosch oder? Das ist der Froschkönig. Das ist wieder was anderes. Ja. So, man betrachtet also die Sinnesobjekte. So ist die ganze Idee. Und dann entwickelt man die trügerische Vorstellung, wenn ich diese Sache habe, dann werde ich froh und glücklich werden. Nicht? Autoreklame, auch so, ich kaufe dir lieber einen Jaguar E. Und dann sitzt auch der Erfolg auch unter der Motorhaube, das ist schon von vornherein klar. Und dann entwickelt man eine Anhaftung und so weiter und so fort. Und glaubt, glücklich damit zu werden. Von dieser Anhaftung kommt dann Lust. Das heißt, noch eine starke Begierde, das muss ich haben. Man ist dann angehaftet darauf. Und wenn erstmal die lustvollen Wünsche ansetzen, ist die nächste Stufe, dass man frustriert wird. Die Seele kann niemals glücklich werden in der materiellen Welt mit materiellen Sinn. Das geht einfach nicht. Das ist von vornherein nicht möglich, denn wir sind von spiritueller Natur. Wir sind Kinder der Unsterblichkeit. Wir können nicht mit sterblichem Zeug, mit vorübergehenden Dingen glücklich werden. Dann wird man zornig. Man wird einfach so ärgerlich, nichts klappt mit mir, was ist los? Man wird getäuscht und dann geht das Unterscheidungsvermögen weg. Man tut Dinge, die nicht getan werden sollten und verliert seine Erinnerung an das Krishna-Bewusstsein oder an das spirituelle Leben. Und wenn man die Erinnerung verliert, dann weiß man nicht, dass man gut chanten sollte. Ja, das ist auch Balladhi-Bhujana, man bezieht das auch auf die Devotee. Und so wird mehr und mehr das spirituelle Leben einfach vernichtet und schließlich kann es sogar sein, dass es zu einer zeitweiligen Pause kommt. Das ist damit gemeint, dass die Seile, mit denen die Lust uns einfängt und Schmerzen bereitet, die richtige Seil, und das dazu zwingt, uns in müßigen Tätigkeiten, unnützen Tätigkeiten, die nichts bringen, aber auch gar nichts für unser eigentliches spirituelles Leben, die einfach nur verschleuderte Energie sind und da dran festbinden. So, das heißt, der Devotee sollte sich, wie soll ich mich ausdrücken, sollte sich an Bhaktavi an Krishna und Devotees wenden. Der Dämon Bhaka ist eine ganz interessante Person. Bhaka ist repräsentiert Täuschung. Und ich möchte euch ein bisschen sagen, weil Lust ist so, wenn man sie zuerst kultiviert, die Menschen, die zum Beispiel jetzt im materiellen Leben, das betrifft nicht Devotees, Menschen, die sexuell sehr aktiv sind, die denken, das ist unglaublich wertvoll. Diese Tätigkeit ist wichtiger als Gold. Die denken, das ist das Wichtigste, da tue ich das Sinnvollste, was ich tue. Aber das ist eine Täuschung. Eben weil man durch diese Tätigkeit gezogen wird, mit schmerzvollen Sein, zu sinnlosen Bemühungen. Und das Beispiel, also Krishna ist bekannt als der Vernichter von Täuschung. Er hat nämlich diese Bakka-Ente, diese Bakka-Tura war eine unglaubliche Person, ein unglaublicher Dämon, der plötzlich in Krishna-Lila erschien. Es ist interessant, wenn ihr euch damit beschäftigt, repräsentieren all die Dämonen, die Krishnas Lila, Krishnas transzendentale Spiel störten, verschiedene Illusionen, den man im den der Gottgeweihte im materiellen Leben, wie soll ich mich ausdrücken, zum Opfer fallen kann, Jagamaya. Seht mal, in der spirituellen Welt, in Goloka Vrindavan, sind keine Dämonen da. Diese Dämonen erscheinen nur in Krishnas Lila hier in der materiellen Welt. In Goloka Vrindavan gibt es keinen Bakasura oder keinen Kamsa. Und diese Dämonen, die haben da überhaupt keinen Einlass. Aber in der materiellen Welt, erscheinen sie, um uns bestimmte Lehren zu erteilen. Dieser Dämon kam also und hatte die Form einer gewaltigen Ente angenommen. Die kuhhirten Jungen dachten zuerst, sagt der Mate, was ist denn das für eine Ente? die sieht ja sehr komisch aus, sehr groß und hat einen riesen Schnabel und so weiter und so fort. Und kam also rein und das erste, was sie tat, war, sie machte den Schnabel auf und wollte Krishna verschlucken. Wenn wir der Täuschung unterliegen, dann denken wir, Zeitweiliges, das ist gleichbedeutend mit ewig. Leid, die Ursachen für Leid, sind die Ursachen für höchstes Glück. Wie in der Welt die Sexualität, die uns bindet und unsere Liebe zu Krishna einfach wegstellt, weil wir angehaftet werden an unbedeutende Stücke von Materie, nämlich den physischen Körper. Krishna, so heißt es jedoch, das ist sehr interessant, als jetzt der Entendämon also auf Krishna losstürzte, waren die ganzen Halbgötter unglaublich besorgt um Krishnas Wohlergehen. Indra kam und warf sein Donnerkeil ein anderer warf die Kältewaffe, weil sie völlig kalt wurde in Vrindavan, und der sollte einfrieren, aber das tat nicht. Täuschung kann so stark werden, dass man auch selber getäuscht ist. Nicht nur, dass man andere täuscht, sondern dass man sich selber total täuscht. Es ist sehr schwierig zu überwinden. So schließlich kam dann Krishna einfach zum Höhepunkt, nahm den beim Schnabel. Genauso wie ein Kind ein Grashalm spaltet, so spaltete Krishna den Täuschungsdämon und befreite ihn somit von seinem materiellen Dasein. Wenn ihr das Krishna-Lila genau liest, ist es so, dass Krishna die Dämonen nicht tötet, so heißt es nicht, sondern er befreit sie vom materiellen Dasein, von ihrer Verstrickung. So, der Devoti bittet auch zu Krishna, der die Täuschung beseitigt, und zu Krishnas Devoti: Meine lieben Devoti, ihr seid Diener von dem Herrn über Täuschung. Helft mir, von meiner Täuschung frei zu werden, die mich glauben lässt, eine bestimmte Tätigkeit oder materielle Tätigkeit, materielle Anhaftung sind für wert. Wertvoll, aber im Grunde genommen sind sie überhaupt gar nicht wertvoll. Auf diese Weise sollte man Kontakt mit Devotis pflegen. Nun, wie funktioniert der Kontakt mit Devotis? Das wird sehr oft gefragt. Wir in der Bewegung für Krishna Bewusstsein müssen uns diese Frage sehr existenziell fragen. Denn wir haben viele Devotis in unserer Gemeinschaft. Wir stehen nur auf Devotis. Auch unsere Freunde Krishnas sehen wir an als junge Devotee. Wie sollen wir Gemeinschaft leben miteinander? Zunächst einmal, wie wirkt denn überhaupt Gemeinschaft? Gemeinschaft, das wusste schon Hiranyakashipu und sagte es seinem Sohn Prahlad. Hiranyakashipu war ein gebildeter Materialist. Er sagte: Vorsicht, Prahlad, hat mit den richtigen Leuten Gemeinschaft. Mit Dämonen, mit Materialisten. Denn so war es. Gemeinschaft ist wie ein Kristall. Was immer mit dem Kristall in Berührung kommt, das wird reflektiert da drin. Angenommen, ich tue einen Kristall auf diesen wunderschönen, gediegenen blauen Samtbezug hinein, so wird der Kristall von einer blauen Farbe erleuchtet werden. Würde ich ihn auf den wunderschönen Safran-Dhoti von Rampriya legen, so würde er wunderschönes Safran zeigen. Oder so, was haben wir noch für schöne Farben? Ein sehr schönes Anthrazit, graues Hemd hast du dir heute angezogen, Herr Taranga. Würden wir es da drauf tun, so würde es Anthrazit-grau erstrahlen. Was immer, der Juwel nimmt immer die Eigenschaften an, womit er, oder dieses Kristall, womit er in Kontakt kommt. So ist es auch mit Gemeinschaft, sagt die Hiranyakashipu. Deswegen hab am besten keine Gemeinschaft mit den Gottgeweihten, sagt er zu Salat. Sonst bist du auch noch so transzendentale Wünsche da entwickeln. Das ist nicht gut für deine naturelle Karriere. Er meinte es im Negativen. So, die Gemeinschaft mit Devotees hat zur Folge, wenn man richtig Gemeinschaft pflegt, dass der eigene Bhajan, die eigene Verehrung Krishnas, das heißt das Chanten des heiligen Namens, die Art, wie wir unsere Übung und den heiligen Namen singen, die Art, wie wir kochen für Krishna, dass es plötzlich sehr tief wird, wenn wir mit tiefen Devotees Gemeinschaft pflegen. Wenn wir mit Materialisten Gemeinschaft pflegen, wird die Tiefe des Krishna-Bewusstseins, die geht weg. Das erleben wir auch, wenn wir die Woche lang predigen und Bücher verteilen. Sehr oft kann es dann vorkommen, dass wir, wenn wir, als wir Schwierigkeiten haben, unsere Runden zu zahlen, mit Sanketan Auto, mit großer Freude. Na?
Gibt's
die besser im Leben? Ja, Rama Priya ist ja, das muss aber sein, dass du, das liegt denn daran, Rama Priya sagt uns, es geht viel besser, wenn man unterwegs ist. Dann geht der Bhajan sehr klar, oberflächlich. Da muss man. So. Wir müssen sehen, also wenn wir so machen können wie Rama Priya, und das kann man machen, das muss man machen, das muss man lernen als Sanketan Devotee, sonst kann man nicht lange Zeit auf Sanketan gehen oder sonst kann man nicht wirklich predigen. Und wir müssen es lernen, die Gemeinschaft natürlich zu geben, unsere Gemeinschaft zu geben und den auf die Ebene zu erheben, wo er ein Buch mitnimmt oder wo er nicht interessiert ist, in der Zukunft ein Buch mitzunehmen und so weiter und so fort. Das müssen wir schaffen. Wer es nicht schafft, der wird einfach sehen, wie er innerlich ausläuft. Das ist der Test. So, wenn man richtige Gemeinschaft pflegt, und ich hoffe, jetzt ist kein Missverständnis dadurch, durch die Diskussion, wo wir haben, wir können, wir, wenn wir richtig Gemeinschaft, wir brauchen nicht unbedingt im Tempel zu sein, mit Hunderten von Devotees um uns herum. Wir können mit den Devotees, mit denen wir zusammen sind, diese Erfahrung machen, oder wir können einfach durch das Lesen in den transzendentalen Schriften mit den Weisen, die dort vorkommen und zu uns sprechen, Shukadev Goswami, Prahlad Maharaj Unterweisung, wir können auch mit denen auf diese Weise Gemeinschaft haben. Wer mit der transzendentalen Literatur und den Lehren richtig Gemeinschaft hat, der hat mit Shukadev Goswami Gemeinschaft. Und wer könnte eine bessere Gemeinschaft sein? Oder mit, und mit Prabhupada, den Bhaktivedanta Erläuterung. Und dadurch wird das erfahren, dass man sehr tief wird im Bhajan. Und man dann nun auf der Straße das macht, oder auf der Reise ist, oder nicht, das ist nicht, das spielt in dem Sinne keine Rolle. So, das ist sehr wichtig, dass wir so tief werden im Krishna-Bewusstsein durch das richtige Gemeinschaftspflegen, wo wir es lernen, die göttlichen Eigenschaften zu entwickeln und auch Eigenschaften zu entwickeln wie Wunschlosigkeit. Wer Wunschlosigkeit entwickelt, fühlt sich nicht mehr angezogen zu dieser Kette, die wir eben beschrieben haben. Dass man, der kann so Sinnesobjekte sehen und ist davon nicht gestört. Schaut euch Shukadev Goswami an, der in jungen Jahren splitterphase nackt durch die Gegend ging und an einem Teich vorbeikam, wo wunderschöne Mädchen badeten. Weil er aber so tief in Krishna versenkt war, kannte er nicht materielle Wünsche und nahm das gar nicht wahr. Der ging einfach vorbei und war überhaupt nicht versucht. So, deswegen wird hier gesagt, man muss Gemeinschaft pflegen mit solchen Menschen oder solchen Persönlichkeiten, die diese Eigenschaften haben. Deswegen schreit der Gottgeweihte aus, wenn er merkt, dass die dass wieder diese Wegelager kommt. Und wie war es? Du, nehmen wir mal hier den Ding hier, also nehmen wir so. Und wie anfängt zu würgen, er ruft aus zu den Devotees. Ja, dann wird er gehört. Dann wird er von seinem spirituellen Meister gehört. Dann wird er von den anderen Devotees gehört und die kommen zur Hilfe und vertreiben aus seinem Herz diese Sachen. Savagya Acharya liebt einen sehr interessanten Schloka, den ich euch vorlesen möchte, den habe ich mir niedergeschrieben. Er lobpreist die Devotees von Krishna. Wie außergewöhnlich sind deine Devotees, Krishna? Ein Ozean ist für sie nicht mehr wie eine Wasserpfütze. Die Sonne ist für sie so wie eine, wie heißen diese Feuerfliegen? Glühwürmchen. Sonne ist wie ein Glühwürmchen für sie. Der hohe Sumeru-Baum ist wie ein Brocken Schmutz. Ein machtvoller Kaiser ist für ihn ein Sklave seiner Sinne. Die preislosen Juwelen sind nutzlose Steine für ihn. Und die wunscherfüllende Bäume, von denen man sich alles wünschen kann, sind für ihn wie gewöhnliche Zweige. Und das gesamte materielle Dasein ist für solche Devotees so unbedeutend wie ein bisschen Stroh. Was soll ich noch sagen? Solche Devotees denken, materielle Körper sind einfach nur eine Last für die ewige Seele. Solche Vaishnavas können uns befreien und die Gemeinschaft mit ihnen können uns befreien in unserem Herzen, sodass wir nicht mehr Anziehung entwickeln für etwas, was nur eine Täuschung ist. Und auf diese Weise können wir befreit werden. Okay. Ja, das wollte ich euch alle gerne mitteilen. Nun, wenn wir die Gemeinschaft mit Devotees haben wollen, nun möchte ich euch fragen, wo sind solche Devotees aufzufinden? Weil, wie ich schon sagte, wenn wir uns absorbieren in spirituelle Inhalte und wir lesen über Chaitanya Mahaprabhu, wenn wir lesen über diese großen Gottgeweihten und wenn wir richtig ohne Hilfe Gemeinschaft mit unter uns pflegen, werden wir diese wunderbare Früchte merken. Nun kommt es jedoch auf zweierlei Dinge drauf an, im spirituellen Leben. Darüber hatten wir in Heidelberg gesprochen. Es kommt auf eine kleine Bemühung drauf an, die wir unternehmen müssen. Dann können diese hohen spirituellen Ergebnisse, über die wir sprechen, richtig erst eintreten. Man muss von zweierlei Weise kommen ins spirituelle Leben. Das Beispiel, was gegeben wird, ist Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami, Matthias, das ist eigentlich eine interessante Persönlichkeit, einfach ein Vorbild. Raghunath Das Goswami, man sieht hier die Anstrengung des Tages an. Du kannst auch gerne ein bisschen lassen, dann lehn dich am besten gegen die Heizung, dann bist du ganz schnell weg. Raghunath Das Goswami, entschuldige, aber du wirst begeistert sein und mir dankbar sein, dass ich dich gerettet habe vor dem übrigen Schlaf, den mit der Hand und direkt in den Vogel geguckt hatte. Du musst den Tag das fördern, sonst ist es der. Raghunath Das Goswami kam aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus. Er hatte zwei Leibköche, die ständig für ihn kochten. Er hatte eine Frau, die so schön war wie Sachi, die Himmelskönigin. und ein Riesenhaus. Aber Raghunath war in Liebe gefallen. Er hatte die wunderschöne Prinzessin der Entsagung umarmt. So heißt es. Weil er verstand, was wir eben gesagt haben, diesen Pfad des materiellen Verstrickungsverstand. Wenn man angehaftet ist, entwickelt sich Lust daraus, man versucht, hohe Erwartungen in etwas reinzutun, man ist frustriert, weil es nicht so schön war, wie man es sich vorgestellt hat, man wird zornig deswegen, man verliert seine Erinnerung, was zu tun ist, und seine Beziehung zum Krishna-Bewusstsein. Das wollte Raghunath nicht, und deswegen hat er von vornherein die wunderschöne Prinzessin der Entsagung genommen. Das war seine Liebe. Und es heißt, dass er niemals in den Innereien seines Palastes schlief, sondern immer draußen vorher auf der Erde. So ist das war. Nun, er hatte dann einmal gehört von Haridas Thakur über Chaitanya Mahaprabhu und war so angezogen, dass er zu Chaitanya Mahaprabhu ging. Damals ritt er auf einem Elefant und eine kleine Privatarmee begleitete ihn, weil er eben sehr, sehr wohlhabend war. Doch so wie er Mahaprabhu traf, entflammte sein Herz mit Liebe zu Gott. So stark wurde, dass er an dem Tag nur noch aus seinem Sinnenkerker raus wollte, der da errichtet worden war für ihn. Und das ist ein sehr, sehr interessant, Prabhus. Wir mögen uns manchmal fragen, warum ist mein Herz noch nicht, steht das noch nicht in Flammen des Krishna-Bewusstseins? Warum bin ich noch nicht so, was fehlt noch? Nicht? Kennt ihr diese Frage? Also ich stelle sie mir jeden Tag, ehrlich gesagt. Was fehlt noch? Warum? Skandalös, mein Leben. Noch keine Liebe zu Krishna ist noch nicht so richtig durchgebrochen, zum Ausbruch gekommen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was das sehr, sehr klar macht. Stellt euch mal vor, ihr tut ein Zweig in Wasser. Wenn ihr ihn dann ins Feuer tut, wird das Feuer ihn nicht entflammen können. Wenn der Zweig aber vorher mit in der Wärme war, in der Nähe des Ofens oder in der Nähe eines Feuers, dann ist er sofort entfacht. In London im 16. Jahrhundert war es sehr trocken, und es heißt, es war so trocken, dass die Dachböden knisterten. Und dann irgendwie ging ein Pferd galoppierte mit Hufen über den Asphalt, und die Hufe fiel auf, ein Funke fiel auf in so ein Haus. Das Haus fing sofort an, lichterloh zu brennen, und darauf die ganze Straße. Und dann die ganze Stadt. Nicht so ist das, wenn das trocken ist. Dann ist es sehr leicht und fassbar. Keine Mühe. Nicht mal ein Feuerzeug war nötig. Was zu schweigen von einer Fackel oder einem Molly. Molly mit ein Sprengstoff, nicht aber Lad. Ein Explosiv. So ist es eben, wenn wir ein bisschen Entsagung üben in unserem Krishna-Bewusstsein, dann ist es viel, viel einfacher für uns, dass wir entflammt werden, entfacht werden. Aber wenn wir nicht die wunderschöne Prinzessin der Entsagung umarmen, sondern die Prinzessin der Bequemlichkeit, oder den Prinzessin, oder wie nennt man Prinzessin, oder Prinz, sorry, den Prinz der Bequemlichkeit, ne? Komm an meine Fingernägel, dann wird das nicht so leicht geschehen bei uns. Wenn wir merken, wie wir in unserem Leben, in unserem spirituellen Leben, nicht so recht vorankommen, nicht so recht entflammen, müssen die mal sehen. Nehme ich vielleicht ein bisschen zu bequem. Und wenn sie dann ein bisschen Entladung praktizieren, werden wir sehr leicht lernen. Und den Feuer des Krishna bewusst. Also man muss von zweierlei Weise kommen. Raghunath das Goswami sah nur Chaitanya Mahaprabhu. Oder hörte über Chaitanya Mahaprabhu. Und dann war er schon, war schon alles klar. Oder Rukmini Devi. Mit die Mann, die sich auch freuen können, jetzt ein Beispiel von der Rukmini Devi. Rukmini Devi hörte nur einmal, als Narada Muni vorbeikam, über Krishna. Und sie war schon versprochen im Shishupal. Aber sie sprach ein Gebet, wo sie sagte, Krishna, sie schrieb das auf, Krishna, bitte hole mich. Wenn mich der Shishupal berührt, werde ich sofort sterben. Ich bin dein. Da hat der Rukmini im Herzen beschlossen, durch das Hören, stelle ich das nur vor, dass sie nur Krishna heiraten konnte. Ich hatte so ihre ewige Beziehung zu Krishna allein. Das ist möglich, wenn man selber, wenn man die richtige Haltung da entwickelt innerlich. Und dazu hilft einem die Boten sehr, die Sagung. Deswegen heißt es im Anchalila, dass das Fundament für die Ausübung des Krishna-Bewusstseins durch die Entsagung ist, sodass man der Täuschung, wir hatten vorhin über Täuschung gesprochen, in dem Sinne ist Entsagung etwas sehr Schönes. Man nimmt an diesen Täuschung fest. Alles so stark. Ich hoffe, dass ich euch etwas mitgeben konnte. Ihr seid heute ein bisschen müder als sonst. Ich kenne euch aber nur von Vorträgen morgens meistens. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Danke, ihr Beruf.
Manchmal kommt es von, also bezüglich Entsagung, dass man sieht, die Bodhis nehmen sehr viele Entsagungen auf sich, um mehr erfolgreich in den Bild zu werden, um ein größeres Bewusstsein, mehr Fortschritt zu machen. Und die tun sich aber sehr schwer. Manchmal sieht man andere, die Bodhis scheinbar, nehmen sie gar nicht so viele Entsagungen auf sich, aber wenn sie was machen, dann hat es sehr große Wirkung. Mhm.
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Entsagung hilft, den Geist zu fixieren. Wenn der Geist jedoch schon fixiert ist, dann ist die Entsagung nicht nötig. Wir sehen manche Devotees, die essen dann abends um noch einen riesen Tief um 8.30 Uhr oder 10 Uhr. Nicht? Krishna nur durch Entsagung. Entsagung ist nach wie vor ist eine materielle Tätigkeit. Das Ja zu sagen zu der materiellen Energie, sagt man Nein. Versteht ihr? Aber man beschäftigt sich mit der materiellen Energie dabei. Deswegen, welche die Entsagung, die uns hilft, ist einfach, was ist förderlich für Krishna Bewusstsein? Was hilft uns, ist förderlich für Krishna Bewusstsein? Zum Beispiel sehen wir die Antwort darauf im Nektar der Unterweisung. Man hat also sagen wir mal Entsagung bedeutet zu sehen, was ist nicht Krishna förderlich für Krishna Bewusstsein. Dem entsage ich. Was ist schädlich für Krishna Bewusstsein? Adhyahara. Mehr ansammeln als nötig. Auch mehr Nahrungsmittel ansammeln im Bauch. Das ist nicht gerade förderlich, das ist hinderlich für Krishna. So müssen wir sehen. Ist es förderlich für Krishna, Bewusstsein? Wenn wir abends hungrig sind, und wir sind schwach und ausgerüstet, dann essen wir, können durchaus Wasser geben. Und dass wir stark sind und kräftig, obwohl es eigentlich heißt, man sollte abends nicht essen. Nach 4 Uhr. Unnötige Bemühung. Ach ja, ich habe für heute gerade, es ist eine sehr schöne Sache, ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Wie ihr wisst, meine Größe, ich habe eine Anhaftung, die sehr stark entwickelt ist, nämlich an Literatur. Ich will alles lesen, was es gibt. Über es wird von Narutta und Dasatru so gesagt, wenn man seine Anhaftung, kann man, wenn man sie auf Krishna richtet, wird ihm der Zahn gezogen. Und es ist gut. Ja. Da bin ich mit meiner Anhaftung aufgegangen. Ich komme ja aus einer reichen Familie und hatte sehr viele Dinge. Und jetzt gibt es nur noch Bücher. Das ist das Einzige. Über Krishna gibt es ja selten in dieser Welt, aber wenn man will, kann man sie finden. Und ich war so gestern oder vorgestern oder vorvorgestern, ich weiß nicht, geht so schnell mein Leben vorbei, also was ist das, ich kann das gar nicht mehr. Ach, das passieren so viele Sachen. Und da habe ich dann mal aufgeräumt, denn manche Dinge, die sammeln sich so an über das Jahr. Und ich habe gemerkt, da war noch dies und dann der schöne Filmschreiber, da konnte man so schön einen roten Strich machen, wo es wichtig war. Und dann noch, was da alles war. Die Kassette von 10 Jahren, von einer Lecture vor 10 Jahren, und ich weiß nicht, hätte ich doch nicht hören können, weil das Lied einfach zu kurz ist, da sitzt das zu viel davor. Und es war also schwierig, sich dann zu trennen von diesen ganzen Sachen. Nicht so, aber trotzdem, man erstickt ja im Zimmer, man kommt ja fast nicht mehr rein, weil so viel da ist. Nicht? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist, wenn du morgen sterben müsstest, Dasyidanda Swami? Was von dem brauchst du dann wirklich? Das geht dir ganz schnell alles aus. So kann man sich einfach den Geist so ein bisschen tricksen, hereinlegen. Und dann geht es vielleicht voran. Brahmachari muss das hier immer wieder praktizieren mit seinem Geist. Der Geist ist wie so eine Kammer, wo sie so viel Fragen ansammeln. Wir müssen fragen, was brauche ich dafür, wenn ich jetzt mal sterbe. Diese Art von Entsagung ist förderlich für Krishna. Aber wenn man sich schon immer an Krishna erinnert und immer bei Krishna ist, dann hat man jemand Entsagung und alles, was wir tun, selbst die Regeln der Schriften sind dazu da, dass wir uns an Krishna fixieren. Aber Erfolg und Misserfolg haben wir, das ist so eine schwierige Frage im Krishna-Bewusstsein. Manchmal kommt es auch vor, dass ein guter Devotee misserfolgreich ist in seinem Leben, unerfolgreich in seinem Leben ist. Weil unser eigentlicher Erfolg im spirituellen Leben ist, wie weit kann ich mich an Krishna erinnern? Manchmal ist dieser sogenannte Erfolg, kann er einen, wenn er lange Zeit beibehalten ist und man kann sich nicht an Krishna erinnern, während da der Zeit ist, verliert man eigentlich seine Anhaftung an Krishna. Das kann man ausdrücken. Man wird starr, man wird vielleicht witzig als der Handelnde und so weiter. Erfolg ist nicht Erfolg.
Erfolg war vielleicht falsch, aber deswegen habe ich auch später gesagt.
Ja, das klappt alles so, nicht? Und die,
das hat eben mehr Fortschritt in
Krishna. Mehr Fortschritt in Krishna, wo es sein wird. Andere Angestellten für mich?
Ja, ich frage in Bezug auf Einheit und Gesellschaft.
Ja. Hoffentlich kann ich die beantworten. Sehr schwierige Fragen, diese Einheit und Politik.
Ja. ja, der Vorgang zwischen Bewusstsein ist ein Erläuterungsvorgang. Jetzt hört man viele Sachen, man liest viele Sachen über Philosophie und versucht sie auch praktisch zu verwirklichen in seinem Dienst. Aber man kommt nicht zu irgendeinem Punkt in der praktischen Verwirklichung. aber auf einmal gemäß der Zeit, in einer bestimmten Zeit, in meinem Krishna-Bewusstsein weiter geht,
kommt es dann plötzlich. Ja.
Und man sieht die Dinge ganz anders.
Ja.
Als wie man vorher rumgekämpft hat. Und erlangt.
Letztendlich ist für den wenn wir Verwirklichung machen wollen und auch Reinheit erlangen wollen, ist Krishnas Hilfe nötig. Es ist ganz interessant, wenn du dich beschäftigst, zum Beispiel, wenn du dich mit den Krishna-Lila beschäftigst. Ich sagte eben, dass Krishnas Lila in dieser Welt und wo Krishna verschiedene Dämonen überwindet, alle repräsentativ sind, dass wir die bestimmte schlechte Eigenschaften überwunden werden. Wir sprachen eben von dieser Grundtäuschung des Lebewesens, dass man denkt, wenn ich diese materielle Tätigkeit habe, dann werde ich glücklich. Diese Lüge der Lust. Nicht? Und Lust bedeutet, wir in unserem westlichen Konzept denken immer, Lust, das ist ganz allein auf das andere Geschlecht fixiert. Das ist nicht so. Und wenn du diese Krishna wieder verstehst, weißt du immer, es muss immer Krishna kommen, um den Dämon zu befreien. Zum Beispiel der Dämon, der für Lust dasteht, ist der Sankashuda-Dämon. Sankashuda war ein Gefährte von Kuvera, dem Schatzmeister der Devatas, der höheren Wesen im Universum. Und er hatte sich ein ganz kostbares Juwel. Wie hieß das nochmal, dieses Juwel? Yamantaka-Juwel. Ein anderes Juwel. Ist egal. Ein sehr kostbares Juwel hatte er sich genommen. Und war dann, hat er davon verhehlt und war dann in die Welt, war dann so zu uns gekommen. Und einmal ging er, als Krishna sein transzendentales Lila hatte, durch Vrindavan und sah, wie Krishna das umringt von den Gopis, und Balaram war auch dort, die wollten gerade in den Rasa-Tanz tanzen. Da dachte er, diese jungen Mädchen, die sind ganz allein für mich bestimmt. Ich bin Sankashuda, sehr geeignet. Nicht? Und er trieb dann die Gopis weg und wollte sie tatsächlich physisch genießen. Krishna sagte dann zu Balaram, du, pass du mal auf die Gopis auf, ich kümmere mich mal um den. Und ging dann, als Krishna als Sankashuda Krishna kommen sah, da dachte er sich, da nehme ich mir jetzt einfach eine, das ist ja zu viel, auf alle aufzupassen. Jetzt hole ich mir eine, die schönste, Radharani, und lief mit ihr in Richtung eines von einigen Bergen, wo er in eine Höhle mit ihr wollte. Ja, der war ganz wesentlich besonders. Und Krishna lief ihm einfach nach. Und sage, jetzt halt mal an, jetzt komm, lass uns die Sache jetzt, ich will dich jetzt befreien. Dann nahm Sankashuda zuerst einen gewaltigen Baum und Krishna nahm auch einen Baum, der zersplitterte dann und schließlich nahm Krishna den Sankashuda-Dämon und schlug ihn auf den Boden und nahm sich das Juwel dann. Und eigentlich wollte er es dann Radharani präsentieren, aber er dachte sich, wenn ich das jetzt Radha vor all den anderen Gopis geben, dann wundern sich so, fragen sie sich so, warum hat Krishna mir nicht das Juwel gegeben? Deswegen gab er es zu Balaram, sein älterer Bruder. Balaram dachte sich, also wenn ich das verteile, dann werden sie auch auf mich, sie wollen alle von mir das Juwel haben, das geht auch nicht. Also ich gebe es dann zu Madhu Mangal, und der war ein Brahmana. Brahmanas gelten als unparteiisch. Und Madhu Mangal gab es zu Radharani, weil er natürlich wusste, dass Krishna als Radha geben wollte. So, die Sache, worum es hier geht, ist, der Devoti denkt darüber nach, selbst wenn er vielleicht lustvolle Neigung verspürt, was manchmal vielleicht vorkommt, wenn er die falsche Umgebung hat oder einfach nicht so stark sind oder alte Wünsche kommen an den Oberfläche, dann denkt er darüber nach, er meditiert richtig. Oh Krishna, wie du damals die Shankar-Shudra-Dämonen befreit hast, so befreie mich von dieser Lust. Diesen lustvollen Neigungen. Dann klappt es. Es ist im Bleib immer ein Geschenk von Krishna, dieser Wesen. Aber trotzdem, du kannst dich bemühen, indem du bei Krishna Zuflucht bist.